So, 17. Chemnitzer Linux-Tage, Sonntag, 17 Uhr, Final Countdown, letzter Vortrag, dann ist es leider schon wieder vorbei. Ich freue mich, dass wir hier den Stefan Schumacher begrüßen dürfen, der uns jetzt einen Vortrag gibt über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Internettelefonie. Bitteschön.
Hallo? Jetzt geht's, ne? So. Ja. Dann herzlich willkommen. Es sind ja noch einige freie Plätze frei in meinem Vortrag. Thema des Vortrags ist verschlüsselte Internettelefonie mit OSTN. Kurz zu meiner Vorstellung. Ich habe auf dieser wunderschönen Kiste namens Robotron KC853 irgendwann Ende der 80er Jahre angefangen zu programmieren bzw. mit Rechnern zu arbeiten. Wir hatten nämlich das große Glück, solche Kisten bei uns in der Schule stehen zu haben und dann in der Arbeitsgemeinschaft junge Techniker damit spielen zu können. Ich befasse mich seit inzwischen über 20 Jahren mit IT-Sicherheit. Also angefangen hat es damit, dass ich mir irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre Linux installiert habe, da ein bisschen rumprogrammiert habe, mich mit Krypto befasst habe, bin auch hier auf den Linux-Tagen schon des Öfteren mit Vorträgen gewesen. Und ansonsten machen wir halt so ein bisschen Unternehmensberatung bzw. Sicherheitsforschung in Magdeburg. Wir haben aus der Universität das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung herausgegründet. Und dort gebe ich auch das Magdeburger Journal zur Sicherheitsforschung heraus. Das ist ein Open Access Online-Journal, da gibt es diverse Artikel. Ich habe am Ende noch meine Kontaktseite mit den URL-Adressen und mit den relevanten Veröffentlichungen, die für diesen Vortrag von Interesse sind. Ja, ich habe im 2012 zusammen mit einem Kollegen aus der Politikwissenschaft ein Buch herausgegeben, das da heißt Informationstechnologie und Sicherheitspolitik. Da geht es ein bisschen um die Verheiratung der beiden Seiten. Also ich habe mich mit meinen Autoren um die Technik gekümmert, der Jörg mit den anderen Autoren um die politikwissenschaftliche Seite. Und da haben wir uns unter anderem eben auch mit der Frage nach Überwachung, Schadsoftware und einigen anderen Themen befragt. Also wer sich dafür interessiert, kann sich in dem Buch entsprechend informieren. Ja, zu dem Vortrag selber. Der Vortrag ist grob fünf geteilt. Zuerst mal der Einführung, was soll das Ganze? Dann ein bisschen was zu dem Themenbereich Kryptographie in der verschlüsselten Internettelefonie oder generell VoIP und Kryptographie. Dann ein paar Worte zu OSTN und Ostel.co, das sind ja die Hosting-Dienste, die man da nutzen kann. Dann ein paar Clients vorgestellt, das ist ja das, was ich im Endeffekt brauche, um das Ganze überhaupt nutzen zu können. Und zum Schluss ein Fazit mit weiteren Hinweisen und Informationen. Ja, warum das Ganze? Also es ist ja nun nicht weiter verwunderlich, dass man Telefone abhören kann. Das betrifft nicht nur das Festnetz, das hat schon die Stasi gemacht vor Jahrzehnten, sondern auch DECT-Telefone, GSM, Satellit und so weiter. Also es gibt durchaus Leute, die das noch nicht so glauben wollen. Ich bin auch in der politischen Bildung ein bisschen tätig, mache zum Beispiel Schulungen für Journalisten. Und da waren einige Journalisten doch arg überrascht, dass man eben Handytelefonate, GSM-Telefonate und Satellitentelefonverbindungen abhören kann. Und zwar relativ einfach. Und ich bin dort mal in einem Workshop für Journalisten dann gefragt worden oder gebeten worden für Journalisten, die nach Syrien gegangen sind, Sicherheitskonzepte zu erstellen. Und da war eben auch eines der Punkte, da wir eben wussten, dass die Bedrohungslage dort relativ hoch ist, sprich, also da hängt nicht nur die NSA dran, da hängt wahrscheinlich jeder Geheimdienst irgendwo in Nordafrika, Europa und den USA mit in den Telefonnetzen und in den Satellitenverbindungen, haben wir uns da eben überlegen müssen, wie wir da Daten rauskriegen per Satellitentelefon, ohne dass da jeder gleich mithören kann. Und so ist das Ganze hier also entstanden. Das heißt also, normale Telefone sind nicht geeignet zur sicheren Datenübertragung. Das betrifft eben alle Formen, die wir haben, auch Satellitentelefone. Es gibt auch irgendwelche kommerziellen Angebote mit Verschlüsselung, aber da besteht immer das Problem, dass ich da nicht wirklich reingucken kann. Also wenn mir da irgendein Hersteller sagt, das ist sicher, muss das noch nicht heißen, dass das A sicher implementiert ist und dass es B keine Hintertürchen gibt, also Backdoors für NSA und Co. Die Verschlüsselung von solchen Diensten ist nicht unbedingt trivial, da wir einen konstanten Datenstrom haben. Also es ist relativ, sagen wir, vergleichsweise einfach, eine Datei auf einer Festplatte zu verschlüsseln oder auf einem USB-Stick oder auch eine gesamte Festplatte. Es gibt dann aber noch weitere Fallstricke, wenn ich anfange, konstante Datenströme zu verschlüsseln, wie ich die ja klassischerweise bei der Internettelefonie oder generell bei der Telefonie habe. Hardwarelösungen existieren, das berühmte Kanzlerinnen-Telefon und Kryptofon und sonstige Dinge. Die sind in der Regel relativ teuer und kaum verbreitet. Also ich brauche dann auch immer an der Gegenstelle jemanden, der genau solch ein Handy hat. Und wenn der ein normales Handy benutzt oder ein anderes Telefon, dann habe ich im schlimmsten Fall gar keine Verschlüsselung oder keine Verbindung. Insofern ist eine Hardwarelösung in der Praxis kaum umzusetzen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass Hardware schwer zu aktualisieren ist. Also gerade die Verschlüsselungschips, die dann da drin sind, kann ich nicht mal eben auf einen neuen Algorithmus oder eine andere Schlüssellänge portieren. Deswegen bieten Softwarelösungen einige Vorteile. Sie sind billiger und relativ einfach nachzurüsten und können dann eben auch auf normalen Laptops oder Tablets oder Smartphones eingesetzt werden und sind somit auch von der Einsatzhürde, also von der technischen Hürde für den Endanwender her, relativ einfach zu halten. So, wenn ich mich jetzt mit Sicherheit befasse, ist natürlich erstmal die Frage, was heißt Sicherheit? Und da gibt es ja das wunderbare Merkwort der Viva-Kriterien in der deutschen Informatik. Viva steht hier für Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität. Das heißt also, ich möchte die Daten schützen, ich möchte die Daten geheim halten. Ich möchte die Integrität sichern, das heißt, ich möchte sicherstellen, dass die Daten unverändert sind, dass da nicht irgendjemand irgendwas drin verändert hat. Ich möchte die Verfügbarkeit sicherstellen, das heißt, Daten sind vorhanden und verwertbar, das ist hier jetzt eher weniger das Thema. Aber der vierte Punkt, die Authentizität, die Verbindlichkeit, sprich die Daten stammen vom vorgegebenen Absender, ist natürlich auch ein Problem. Insbesondere dann, wenn ich mit Leuten telefonieren möchte, mit denen ich vorher noch keinen Kontakt hatte. Wenn ich jetzt also irgendwie meine Mutter oder meine Freundin oder so anrufen will, dann kenne ich die Stimme in der Regel und kann dann schon sagen, ob das meine Mutter ist oder meine Schwester oder meine Freundin. Wenn ich jetzt irgendeinen, sag mal, Chefredakteur oder sonstigen Diensthabenden da gerade anrufe in einem größeren Unternehmen oder einem größeren Medienkonzern, dann muss ich die nicht unbedingt erkennen. Und es gibt nachweislich Angriffsversuche bzw. Forschungsarbeiten der NSA zum Thema, wie simuliere ich die Stimme einer bestimmten Person, um eben Angriffe auf Telefonate führen zu können, wo dann irgendjemand da reinspricht und dann wird über einen Stimmenverzerrer eine fremde Stimme simuliert. Und diejenigen, die jetzt sowas wie Siri nutzen oder sonstige Smartgeräte, mit denen man reden kann, sollten sich natürlich auch bewusst sein, dass ihre Stimmaufnahmen in irgendeinem Rechenzentrum verarbeitet werden. Also gerade vor einem Monat war ich in Erfurt auf einer Veranstaltung der Landesmedienanstalt und da ist dann ein MDR-Team aufgetaucht, zwecks Interview, und die waren dann so völlig aufgelöst, weil gerade da rauskam, dass Samsung Smart-TVs, also Fernsehgeräte mit Sprachsteuerung, die Daten an irgendeinem Rechenzentrum in Korea übertragen und dann dort berechnen lassen. Das ist also technisch schon mal nichts Neues. Das haben auch schon andere Geräte gemacht, wie das iPhone oder die Playstations. Und die sind natürlich dann in der Lage, diese Sprachsamples auch jemandem zuzuordnen. Und das ist eben technisch durchaus, wird es erforscht, dass man eben dann ein Gerät baut, das mit diesen Sprachsamples dann die Stimme einer Person nacharbeitet und dann eben beispielsweise auch ein Telefonat da reingeklinkt wird. Das heißt also, die Authentizität ist hier durchaus auch ein relevantes Thema. Und es gibt nachher noch eine andere Angriffsmethode, wo dann diese Sprachsamples durchaus eine Rolle spielen können, wenn ich variable Bitraten einsetze, aber das kommt dann später noch. Das Grundproblem oder ein Grundpunkt in der Informatik ist, sobald ich Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität sicherstellen möchte, brauche ich Kryptographie. Also ohne das geht es nicht, weil nur Kryptographie in der Lage ist, Daten zu schützen bzw. durch kryptografische Signaturen Daten auch entsprechend zu signieren, dass ich da also Integrität und Authentizität sichergestellt bekomme. Und das muss hier implementiert werden und das ist nicht ohne weiteres trivial. Also wer sich schon mal mit PGP oder Ähnlichem befasst hat, weiß, dass das sehr komplex sein kann. Und das wird hier nochmal ein bisschen komplexer, einfach auf Grundlage dessen, dass wir diese Datenströme haben und andere Verbindungsmodelle nutzen müssen. Ja, nochmal kurz zur Einführung. Man-in-the-Middle-Attacke ist ja relativ bekannt. Ich habe in dem Buch, das ich anfangs erwähnt hatte, ein Kapitel geschrieben zum Staatstrojaner, was dessen Funktionsweise ist, wie das Ganze funktioniert mit Schadsoftware. Ich hatte hier auch vor einigen Jahren, ich glaube 2012, einen Vortrag zum Thema, wie Schadsoftware funktioniert, da ich das auch nochmal etwas näher erläutert. Deshalb hier nur kurz zusammenfassend. Eine Man-in-the-Middle-Attacke ist nichts anderes als ein Angriff auf unverschlüsselte Kommunikation. Die Systeme Alice und Bob können alles Mögliche sein. Das kann eine E-Mail sein, das kann Online-Banking sein, dass sich Alice bei ihrer Bank einloggt. Das kann ein Telefonat sein, ein Fax, sonst irgendwas. Also alles, was irgendwie übertragen wird, das kann auch ein Meldereiter sein, der irgendwo durch den Wald reitet und dann abgefangen und ermordet wird. Und dann klaut man ihm die Daten oder Ähnliches. Das ist ja in der Geschichte auch durchaus vorgekommen. Mallory kann sich also in den Strom einklinken und kann Daten mitlesen, manipulieren, verändern. Sie könnte also beispielsweise Alice vortäuschen, dass sie sich bei der Bank eingeloggt hat und dort eine Überweisung an ihre Großmutter tätigt, während in Wirklichkeit Mallory die Bankenseite nur fälscht, die Login-Daten, PIN, TAN und Ähnliches abfängt und dann bei der echten Bank eben das Konto von Alice plündert, indem er das auf irgendein ukrainisches oder russisches Konto überweist und dann dort eben sich mit dem Geld aus dem Staub macht. Die Lösung dagegen ist im Prinzip Verschlüsselung zwischen den Endpunkten. Das heißt also, ich kann Authentifikation oder Authentizität und Vertraulichkeit durch verschiedene Verschlüsselungsmethoden sicherstellen. Das hat Skype früher mal gemacht, bevor es von Microsoft aufgekauft wurde. Das kann ich machen, indem ich ein VPN nutze. Das kann ich machen, indem ich GnuPG nutze, SSL oder Ähnliches. Also es gibt da schon bekannte Methoden und Programme, die ich in irgendeiner Art und Weise einsetzen kann. Es gibt allerdings immer noch das Problem, dass ich Angriffe fährt ein Bild. Nee, es fehlt nicht, es liegt offenbar im PDF-PC. Also das ist die. Muss ich mal kurz meinen Konzentrationsmodus ändern. Also ich weiß nicht, wer das Programm kennt, PDF-PC, das ist so eine Präsenterkonsole, wo man dann im Präsentationsmodus arbeiten kann, aber leider zeigt er irgendwie hier diese Überblendefunktion nicht an. Jetzt in der letzten Folie ist der entscheidende Punkt, Alice und Bob setzen Kryptographie ein, das ist also hier der grün dargestellte Tunnel. Das heißt, ein Angreifer jeglicher Art kann zwar noch mithören, er sieht, dass es eine Verbindung zwischen A und B gibt, er sieht, welche Datenmenge übertragen wird, das ist bei Telefonien durchaus relevant, er sieht aber nicht mehr, was da passiert. Und er kann im Idealfall die Daten auch nicht mehr manipulieren. Also er kann nicht die PIN-Nummer auslesen, er kann nicht irgendeine andere PIN-Nummer einschleusen oder irgendwelche Daten irgendwie verändern. So der Idealfall. Es gibt jetzt allerdings eine Angriffsmethode, in der ich einfach nicht mehr die Datenkanäle angreife, sondern das System selber. Das heißt also, ich greife in irgendeiner Art und Weise den Computer von Alice an. Und das soll jetzt hier durch den roten Pfeil dargestellt werden. Das heißt also, in dem Moment, wo ich beispielsweise Root-Zugang auf Alices Rechner habe oder Administratorzugang, da kann ich natürlich die Daten, die sie dort übertragen möchte, schon vor der Verschlüsselung abschöpfen, auf meine Rechner übertragen und dann entsprechend auswerten. Und wenn ich es geschickt anstelle, kann ich natürlich auch dadurch die Daten manipulieren und manipulierte Daten unterjubeln. Das heißt also, auf der Strecke, ich sag mal, zwischen Mikrofon und Skype oder Telefonanwendung, könnte jemand, der die Kontrolle über den Rechner hat, Daten abschöpfen, manipulieren und einspeisen. Also eine klassische Man-in-the-Middle-Attacke, die vorher eben statt auf dem Kabel oder auf der Leitung jetzt im System ausgeführt wird. Das Ganze war Aufgabe des Staatstrojaners. Deswegen hatte ich den damals analysiert, weil das auch durch die Presse ging und nun aber betrieben ist. Und Aufgabe des Staatstrojaners war es unter anderem, Skype-Telefonate mitzuschneiden, bevor diese übers Netz gingen. Das heißt also, wenn ich jetzt skype mit jemandem, dann werden die Datenströme, die von meinem Mikrofon und meiner Kamera zu Skype gesandt werden, im Betriebssystem abgefangen und werden dann auf einen amerikanischen Kontrollserver geschoben. Und da wurden sie dann vom BND oder wem auch immer ausgewertet. Und das ist natürlich prinzipiell mit jedem System möglich, das ich da einsetze. Und wenn wir nachher auf die Clients zu sprechen kommen, gibt es sehr viele Clients für mobile Endgeräte, sprich iPhone, Android-Tablet, Android-Smartphone. Und da ist natürlich dann wieder Vorsicht geboten, weil ich nicht weiß, was da im Betriebssystem noch so passiert. Ob da irgendwie Google oder Apple trotzdem die Finger drin hat. Ja, dann gehen wir mal rein in die Kryptographie. Das ist der Teil, der jetzt wirklich spannend wird. Ich habe einfach mal, also Voice-over-IP und SIP habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen. Das sind die ganzen Protokolle, die ich nutze, um in irgendeiner Art und Weise eben Telefonie über das Internet zu machen. Genutzt wird hierfür in der Regel das sogenannte RTP. Das ist definiert in RFC 3550. Das sind also quasi die DIN-Normen des Internets. Und das ist dazu entwickelt worden, kontinuierliche Ende-zu-Ende-Übertragung von audiovisuellen Daten sicherzustellen und möglichst in Echtzeit. Das heißt also, Streaming-Anwendungen, das betrifft nicht nur Voice-over-IP, das betrifft solche Sachen wie Telefonie übers Internet, Musikstream-Dienste, Fernsehdienste und ähnliche Dinge. Also es kann auch durchaus im IPTV-Bereich oder ähnlichen Sachen eingesetzt werden. Der Paketverlust ist einkalkulierbar, das heißt also, eine Besonderheit dieser Datenübertragung ist ja nicht, dass ich, wenn ich Daten nicht ankommen oder Datenpakete irgendwie unterwegs verloren gehen, dass ich die dann nachschicke, wie bei einem Download, sondern dass ich die einfach wegfallen lasse. Weil es macht natürlich keinen Sinn, in einem Telefonat irgendwelche Sprachfetzen, die vor einer Minute rausgefallen sind, jetzt am Ende des Telefonats nachzuliefern. Ja, oder bei einer Radiosendung oder einer Fernsehübertragung. Und deshalb ist eben das Besondere hier, dass diese Paketverluste und Latenzzeiten entsprechend einkalkuliert sind und entsprechend robust sein müssen. RTP sorgt dafür, dass die Daten kodiert werden, also dass die Sprachdaten in Audiodaten umgewandelt werden, in Videodaten etc. pp., dass die in Pakete gepackt werden und dass die in der Regel über UDP versandt werden, weil das eben ausreicht, um so einen Burst-Mode-Daten zu übertragen. Des Weiteren ist über das Real-Time-Control-Protokoll, das ist das Schwesterprotokoll, das eigentlich zur Steuerung der Verbindung da ist, wird unter anderem auch Quality of Service möglich. Das heißt also, man kann da in den Netzen beispielsweise Prioritäten setzen und sagen, wenn jetzt gerade ein Telefonat läuft, dann werden die Downloads eben auf eine bestimmte Bandbreite beschränkt oder ähnliches. Das heißt, ich kann dann je nachdem, was die Telefonanlage oder die Vermittlungsstelle unterstützt, da entsprechend auch mit den Qualitäten in der Verbindung rumspielen. Genutzt wird RTP vor allem in H323 und in VoIP- bzw. SIP-Diensten, sprich Internettelefonie, aber auch in XMPP-Jingle. Das ist also eine Implementierung von Sprachdiensten, die man dann in Jabber oder XMPP nutzen kann. Also auch Jabber-Clients unterstützen sowas. Das Ganze wurde dann erweitert im RFC 3711 ins sogenannte SRTP, Secure Real-Time Transport Protocol. Das basiert auf RTP bzw. ist eine Erweiterung für RTP. Ziele des Protokolls ist es, Daten zu verschlüsseln, zu authentifizieren und die Integrität sicherzustellen, sowie sogenannte Replay-Attacken zu verhindern. Eine Replay-Attacke, also eine Wiederholung, ist im Prinzip ein Angriff, wo ich eine Übertragung aufnehme und zu einem späteren Zeitpunkt erneut abspiele, um beispielsweise mich bei einem System oder Ähnlichem einzuloggen. Also einfaches Beispiel aus der Urzeit von Unix, wenn ich mich mit Telnet irgendwo eingeloggt habe, wurde natürlich mein Passwort übertragen. Und wenn ich das natürlich mitschneide, kann ich das zu einem späteren Zeitpunkt entweder selber eingeben oder einfach diese Datenpakete erneut an den Server senden. Und dann kann ich mich da unter Umständen einloggen. Oder wer den Film Wargames schon mal gesehen hat, der wird ja der Hacker irgendwie auf der Basis eingesperrt in diesem kleinen Büro und dann findet er da irgendwo dieses Aufnahmegerät und dann sagt er zur Wache, dass er mal aufs Klo muss. Die Wache drückt da auf diese elektronischen Tasten, auf dieses Schloss. Die geben irgendwelche Töne von sich und er nimmt die mit dem Aufnahmegerät auf und spielt die dann wieder ab. Und daraufhin öffnet sich das Schloss, weil ich die Daten aufgezeichnet habe und es keine Sicherstellung von Replay-Attacken gab. Also es müsste im Prinzip ein Zeitstempel mit einkodiert werden, dass der Computer sagt, Moment, die Daten wurden schon mal gesandt oder die Daten sind alt, die dürfen nicht nochmal angenommen werden. Und das ist in solchen VoIP-Anwendungen eben extrem wichtig, dass man sowas sicherstellt. Oder generell in solchen Übertragungsmodi. SRTP selber implementiert eigentlich nur einen Ziffer oder einen Kryptoalgorithmus, und zwar AES. Das Besondere ist aber hierbei, dass man AES, das ist eigentlich ein Block-Algorithmus oder ein Algorithmus für Blockdaten, sprich ich habe irgendwo Dateien rumliegen oder Festplatten, das muss erweitert werden, also da gibt es ein wenig Management-Aufwand, um das Ganze dann im Stream-Modus nutzen zu können, also im konstanten Datenströme damit zu verschlüsseln. Das heißt, man muss diesen Datenstrom dann irgendwie umwandeln, in Blöcke aufteilen, die Blöcke einzeln verschlüsseln und dann dafür sorgen, dass die Blöcke idealerweise nicht aufeinander aufbauen. Wenn ich beispielsweise Festplattenverschlüsselung mache, dann habe ich einen Initialisierungsvektor für die Kryptographie, also irgendwie so einen Schlüssel, der da intern automatisch verwaltet wird. Und meistens ist es so, dass man die Blöcke verkettet. Das heißt also, Block N nutzt Block N-1 als Eingabe für den Initialisierungsvektor. Das heißt also, wenn der Block N-1 fehlt, dann kann ich den Block N auch nicht mehr entschlüsseln, weil ja dieser Initialisierungsvektor fehlt. Deswegen wird das dann auf Festplatten meistens in bestimmte logische Segmente unterteilt. Also man sagt einfach, 20 Blöcke bilden ein Segment und dann fange ich wieder von vorne an mit Block N gleich 0. Das kann natürlich bei SRTP oder bei solchen Stream-Algorithmen nicht funktionieren, weil ich immer damit rechnen muss, dass Blöcke ausfallen. Ja, das heißt also, wenn ein Block ausfällt, nicht übertragen werden kann, dann kann der nächstfolgende Block auch nicht mehr entschlüsselt werden. Und damit auch nicht mehr der dahinter und so weiter und so fort. Das heißt also, hier musste etwas Aufwand betrieben werden, um mit AES einen Ziffer-Mode hinzubekommen oder einen Stream-Ziffer-Mode hinzubekommen. Wer möchte, kann sich das dann gerne im RFC entsprechend angucken, wie das implementiert wurde. Es gibt noch einen zweiten, Ziffer ist eigentlich übertrieben, also es gibt noch die Möglichkeit, Verschlüsselung abzuschalten. SRTP implementiert den sogenannten Null-Ziffer, das heißt, die Verschlüsselung oder die Verschlüsselung wird abgeschaltet. Ich übertrage also Daten, die nicht verschlüsselt sind und das Ganze muss implementiert werden. Sinn dahinter, das für Anwendungen zu nutzen, die die Verschlüsselung nicht benötigen, aber zum Beispiel Sicherstellung der Integrität haben wollen. Beispiel sowas wie Radioübertragung oder Fernsehübertragung. Da muss ich nicht unbedingt verschlüsseln, weil Fernsehübertragung kann sich jeder angucken, es sei denn, ich habe jetzt irgendwelche Bezahldienste. Ich möchte aber trotzdem sicherstellen, dass wirklich die Daten dort abgespielt werden, die das Fernsehstudio oder der Radiostudio da irgendwie ins Internet einspielt. Und dann kann ich mit SRTP und Nullziffer Integrität und Authentizität sicherstellen, ohne dass ich Verschlüsselung implementieren muss. Weil es wäre da relativ sinnbefreit, bei so einer Fernsehübertragung Verschlüsselung einzubauen. Und deshalb gibt es eben diesen Null-Ziffer. Das bedeutet aber auch, dass zumindest gemäß dieses Standards es Übertragungen geben kann, auch in der Voice-over-IP-Telefonie, wo der Krypto-Algorithmus einfach auf Null gesetzt wird. Ja, und dann muss ich gucken, ob mein Anwendungsprogramm, mein Client mir da entsprechend das anzeigt, dass ich da jetzt gerade unverschlüsselt telefoniere. Da muss man in der Regel drauf achten, beziehungsweise die Clients, die explizit für sichere Telefonie gebaut wurden, achten von sich aus drauf. SATP muss natürlich auch Integritätssicherung betreiben. Dazu nutzt es den Hash Message Algorithm SHA-1, das heißt also jeder Block, der da übertragen wird, beziehungsweise man muss ja diese logischen Blöcke bilden, wird mit einer SHA-1-Sequenznummer versehen. Das heißt also, man nimmt die Nutzlast, sprich die Sprachdaten oder die Bilddaten, und packt da zusätzlich noch Header-Daten rein, inklusive der Sequenznummer. Also die Blöcke werden dann durchnummeriert, die Daten werden entsprechend mit einem aufzählenden Integer versehen. Und das Ganze wird dann in den SHA-1-Hash mit rein gehasht. Der Hash selber wird dann nochmal gekürzt auf 80 oder 32 Bit und wird in jedes Paket integriert. Das heißt, der Sender, der irgendwas sendet, berechnet den SHA-1, die SHA-1-Prüfsumme, kürzt die und packt die dann in jedes Paket rein. Der Empfänger protokolliert die Indizes und vergleicht neue Indizes mit alten, um ein Replay zu verhindern. Das heißt, es ist zwingend erforderlich, dass die Integritätssicherung auf beiden Seiten ständig mitläuft. Weil quasi Absender und Empfänger ihre Listen miteinander vergleichen müssen. Beziehungsweise der Empfänger muss gucken, ob diese Prüfziffer oder dieser Message-Digest, der da ankommt, ob der schon mal geliefert wurde und ob die Sequenznummer passt. Das heißt also, kommt da ein Paket, das alt ist, und kommt da ein Message-Digest, eine Prüfsumme, die alt ist. Und das funktioniert nur, wenn jede Datenübertragung von Anfang bis Ende mit solchen Integritätssicherungsalgorithmen abgesichert wird. Das heißt also, das ist zwingend immer zu implementieren und in der Regel natürlich auch im Protokoll sichergestellt. Ich habe jetzt natürlich, als ich das erste Mal da gelesen habe, auch gesagt, Mensch, SHA-1 ist jetzt nicht mehr so ganz der neueste Algorithmus, ist auch nicht mehr so ganz sicher. Allerdings ist hier die Begründung zum einen natürlich der Berechnungsaufwand. Wenn ich neuere oder bessere, größere Algorithmen nutze oder stärkere, dann habe ich natürlich wesentlich mehr Berechnungsaufwand. Und zum anderen ist es in der Regel so, dass gerade bei Telefoniedaten die Angriffe dort relativ schnell erfolgen müssten. Das heißt also, wenn sich da jemand reinklinken möchte, eine Radioübertragung oder in ein Telefonat, müsste er die Digest-Daten in sehr, sehr kurzer Zeit brechen können. Und gegen diese Attacken ist das Ganze noch relativ gefeit. Das heißt also, SHA-1 reicht aus, um ein Telefonat abzusichern. Na, also wenn die NSA, ich sag mal, in 3 Wochen in der Lage ist, die Sequenznummer und die Header-Daten inklusive Digest zu fälschen, dann ist das irrelevant, weil das Telefonat vor 3 Wochen und ein paar Tagen beendet wurde. Insofern reicht es für diese Anwendung komplett aus. Was ebenfalls interessant ist oder zu beachten ist, dass SRTP keinen Schlüsselaustauschalgorithmus beinhaltet. Das heißt, es gibt keine Methode, um irgendwie sicherzustellen, dass ein Sender und Empfänger Schlüssel miteinander austauschen kann. Na, und wer sich mit PGP schon befasst hat, weiß, dass das eigentlich das Hauptproblem in der ganzen Kryptografie-Sache ist. Und dazu gibt es dann den RFC 6189 ZRTP. Der offizielle Titel lautet Media Path Key Agreement for Unicast Secure RTP. Das Z ist abgeleitet vom Namen Philipp Zimmermann. Das ist also der Entwickler, der auch damals PGP entwickelt hat. Der ist ja heutzutage immer noch in der Kryptografie tätig. Und der hat sich zusammen mit einigen anderen Leuten, also er hat das nicht komplett allein entwickelt, aber er war der Chefentwickler, ein Schlüsselaustauschprotokoll für Ende-zu-Ende-Geräte in Voice-over-IP-Netzen ausgedacht. Und zwar war es für ihn wichtig, dass man keine PKI oder sonstigen Austauschserver braucht. Also nicht jetzt irgendwie wie bei GNU-PG oder PGP, dass ich irgendwelche Schlüsselserver habe oder dass ich irgendeinen Management-Algorithmus drumherum bauen muss, irgendeine Zertifizierungsinstanz, so ein Netzwerk oder ähnliches, sondern für ihn war es wichtig, dass das die Ende-zu-Ende-Geräte selber können. Also die Telefone oder die Voice-over-IP-Geräte von Alice und Bob können miteinander selbstständig den Schlüssel austauschen. Und damit fällt natürlich zum einen Komplexität weg, ich muss keine Schlüsselserver betreuen, und zum anderen ist natürlich auch ein Angriffsszenario weggefallen. Also wenn ich den Schlüsselserver abschieße durch eine DDoS-Attacke, kann ich natürlich die sichere Kryptografie nicht nutzen, weil ich an die Schlüssel nicht rankomme. Des Weiteren gibt es noch eine Erweiterung oder eine Variante von ZRTP, die nennt sich ZRTPS, und das ist eine Variante für alte Telefonnetze, inklusive GSM, UMTS, ISDN, PSTN, SATCOM und URF-VHF. Also wer noch mit einem uralten Satellitentelefon sprechen möchte, der kann natürlich auch ZRTPS nutzen.
Hm? Voice over LTE.
Voice over LTE?
Ja. Das neue ist im Aufbau.
Also man kann ZRTP für Voice over LTE nutzen. Gut. Also ZRTP ist im Prinzip für alle neueren Protokolle gedacht, von Edge aufwärts bis LTE und andere. Habe ich auch schon selber mal probiert mit einem, also ich habe selber keinen LTE-Account, aber ich habe so ein Testding mal gemacht und funktioniert eigentlich ganz gut. ZRTP selber dient dazu, einen Schlüsselaustausch sicherzustellen und das macht es mit dem sogenannten Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren. Das ist also diese mathematische Sache, die hinter den Schlüsselpaaren mit privatem und öffentlichem Schlüssel steht. Der Schlüsselaustausch funktioniert prinzipiell so, dass ein geteiltes Geheimnis erzeugt wird, das ist also irgendwas mit Primzahlen und Ringen und Gruppen, welches genutzt wird, um Schlüssel und Salt oder Salz für eine SRTP-Sitzung zu erzeugen. Das heißt also, die beiden Anwender, Alice und Bob, beziehungsweise deren Programme, einigen sich dann auf Zahlen, die übertragen werden, und aus diesen Zahlen werden dann die jeweiligen Session-Schlüssel abgeleitet. Das heißt, beim ersten Mal muss dieses geteilte Geheimnis übertragen werden, beziehungsweise muss dann daraus der jeweilige Schlüssel abgeleitet werden zur Verschlüsselung, und dann wird für jedes Telefonat aus diesem abgeleiteten Schlüssel der jeweilige Session-Schlüssel für das jetzige Telefonat generiert. Das heißt also, es gibt quasi bei jedem neuen Telefonat einen neuen Verschlüsselungsschlüssel. Wenn das Ganze ordentlich implementiert ist und die Mathematik dahinter stimmt, dann bedeutet das, dass ich im Endeffekt auch Forward Secrecy habe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Telefonat mitschneide und dann in, sagen wir mal, 15 Jahren es mir gelingt, den Schlüssel von Alice zu bekommen, diesen Masterschlüssel, kann ich dieses Telefonat von vor 15 Jahren nicht mehr entschlüsseln. Weil es nicht nur mit dem Schlüssel, dem Masterschlüssel, verschlüsselt wurde, sondern mit dem davon abgeleiteten Sitzungsschlüssel. Und den schmeißen die Programme in der Regel nach Beendigung des Telefonats weg. Es gab da auch schon Fehler, wo Anwendungsprogramme das nicht gemacht haben, weil da irgendwie jemand beim Programmieren Fehler gebaut hat oder weil die Mathematik nicht gepasst hat. Also in der Theorie ist das Ganze soweit sicher, dass auch in Zukunft die Telefonate nicht gebrochen werden können. Oder zumindest in absehbarer Zeit nicht gebrochen werden können. Vorteil ist eben, wie schon gesagt, es gibt keine PKI, es gibt keine zentralen Server, die ich in irgendeiner Art und Weise pflegen muss, betreiben muss oder angreifen kann. Des Weiteren wird opportunistisch verschlüsselt. Das heißt also, wenn ein Client Verschlüsselung unterstützt, der andere nicht, wird Verschlüsselung abgeschaltet. Das sollte man also auch da immer im Auge behalten. Also wenn ich jetzt jemanden anrufe, der irgendwie so ein uraltes Voice-over-IP-Handy-Telefon von der Telekom oder sonst irgendwas nutzt und das keine Verschlüsselung kann, dann wird die Verschlüsselung abgeschaltet. Wobei auch hier zumindest die Clients, die ich bisher benutzt habe, das dann entsprechend anzeigen. Also es besteht zumindest die Möglichkeit, immer noch eine Verbindung aufzubauen. Des Weiteren wird dann das zusätzlich geteilte Geheimnis in der ersten Sitzung gespeichert. Das heißt, bei CSIP Simple, das ist der Client, den ich benutze, den ich nachher auch vorstellen werde, läuft das über einen sogenannten Short Authentication Sentence oder so, nennt sich das, wird das realisiert. Das heißt, das Programm berechnet dann aus diesem Diffie-Hellman ausgetauschten Schlüssel einen kurzen Satz von 3 oder 4 Wörtern und den muss der Gegenüber vorlesen. Ne? Also bei Alice werden 4 Wörter angezeigt, die liest sie Bob vor und Bob kann dann gucken, ob die 4 Wörter stimmen. Und umgekehrt macht das Bob auch. Bob bekommt 4 Wörter angezeigt, die liest er Alice am Telefon vor und Alice kann dann auf ihrem App, in ihrem App oder in ihrer Client sehen, wie die 4 Wörter lauten müssen. Das ist also vom Prinzip her dasselbe, wie ich lese meinen Fingerabdruck vor oder gebe meinen Fingerabdruck über einen anderen sicheren Kanal bekannt. Und das Ding ist in der Regel heutzutage mit dem jetzigen Stand der Technik sicher. Es sei denn, die NSA kommt wirklich irgendwann mal kriegt dieses Programm fertig, dass die eben eine Stimme da simulieren könnten. Weil dann könnten sie sich dort reinklinken, könnten zu ihrem Client entsprechende Verbindungen aufbauen und dann könnte da dieser Supercomputer mit der Stimme von Bob die für ihn korrekten, also für die NSA korrekten Hash-Summen bzw. Wörter da vorlesen. Das wäre ein denkbares Angriffsszenario. Ist aber nach jetzigem Stand der Technik noch nicht implementiert bzw. umsetzbar. Und soll wohl auch so aus den Snowden Papers hervorgehen. Ich bin jetzt kein Experte für Spracherzeugung, aber das ist wohl doch relativ kompliziert noch. Ja, soviel zu den Grundlagen. Nächster Punkt ist OSTN bzw. OSTL.co. OSTN geht zurück auf das sogenannte Guardian Project. Die wurden 2009 gegründet in den USA, sind dort als Foundation anerkannt und die versuchen, sichere Anwendungen für mobile Geräte zu entwickeln. Ja, das heißt also, die machen nicht nur diese Telefoniesache, die kümmern sich auch um Chat-Anwendungen, SMS-Anwendungen, Jabber-Clients und ähnliches. Sie bieten auch Erweiterungen für bestimmte Betriebssysteme an und entwickeln sichere Mobilgeräte, also Hardware. Sie werden unterstützt, unter anderem durch Google, die University of California at Berkeley, MacArthur Foundation und anderen Dingern. Also sie sind in den USA ganz normal als gemeinnützige Stiftung anerkannt und vertreten dort eben Technik im Sinne von Bürgerrecht und werden dort auch entsprechend finanziert. Das heißt, die haben auch ein gewisses finanzielles Polster, das ihnen den Betrieb von solchen Servern ermöglicht. Es ist also nicht so, dass da irgendein armer Drittsemesterstudent auf dem Küchentisch eine alte Sparkstation stehen hat, die da als Server dient, sondern das ist schon mit einem Rechenzentrum ordentlich abgesichert. Die betreiben dort OSTN bzw. Ostel.co. OSTN ist das Open Source Telephony Network. Also das ist quasi die Software, die ich brauche, um den Server bereitzustellen. Ich habe jetzt immer die ganze Zeit gesagt, ich brauche keine Vermittlungsserver. Das ist richtig für die Kryptographie. Ich muss aber zumindest irgendwie die Verbindung zwischen Alice und Bob sicherstellen und ich muss auch so eine Art Verzeichnisserver anbieten. Also irgendeinen Server muss die Zuordnung von irgendeinem Benutzernamen auf das Endgerät sicherstellen. Das heißt also, ich kann ja nicht irgendwie wild da irgendeine Telefonnummer oder einen Accountnamen eintippen. Ich brauche jemanden, der diese Verbindung vermittelt, so wie früher dann eben, als die Damen da auf dem Amt saßen und in ihren Steckbrettern da diese Bananenstecker hin und her gesteckt haben. Und das übernimmt eben diese Software OSTN. Das ist eine Open-Source-Implementierung der ZRTP-Bibliotheken. Das heißt also, es gibt GNU ZRTP. Das sind die Bibliotheken, die ich brauche, um meinen eigenen Server aufzusetzen. Ich kann also einen Serverbetrieb auch sicherstellen, indem ich einen eigenen Server einrichte. Ostel.co ist ein solcher freier Server, das ist also eine Domain. Also die Domain ist, glaube ich, in Kolumbien registriert, also .co ist Kolumbien. Das kann kostenlos genutzt werden, ich kann dort einen Account einrichten. Und dieser Account fungiert dann quasi als Telefonnummer. Also ich habe mir selber mal da einen Account geholt, der sieht dann aus wie eine E-Mail-Adresse, also irgendwie userteil@ostel.co. Und den kann ich dann quasi als Telefonnummer in Anführungsstrichen in meinem IP-Client einspeichern und dann ist das quasi die Telefonnummer, unter der jemand erreichbar ist. Das Ganze ist relativ simpel, man sucht sich dort eben einen Benutzernamen aus, gibt eine E-Mail-Adresse an, registriert das, kriegt dann so einen Link geschickt, den man sich mal, also auf den man draufklicken muss, um diese Adresse zu sichern und dann hat man die Adresse. Und solange ostel.co weiter betrieben wird, kann man über die Nummer dann telefonieren, beziehungsweise über diesen Account. Des Weiteren unterstützen sie eben auch die Entwicklung von Clients, beziehungsweise eben geben auch finanzielle Hilfe und technische Hilfe für andere Anwendungen. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Clients. Ich werde nachher noch mal ein bisschen was zum Serverbetrieb sagen. Der Client, den ich eben hauptsächlich verwendet habe, ich war im Wintersemester in England an der britischen Universität tätig und wollte natürlich auch ein bisschen telefonieren mit der lieben Verwandtschaft und das habe ich dann über CSIP Simple realisiert. CSIP Simple ist erstmal ein Client für Android-Geräte, und ist erstmal nur oder war eigentlich nur ein SIP- und Voice-over-IP-Client. Also ein ganz normales Voice-over-IP, eine ganz normale Voice-over-IP-Client-Anwendung, die ich nutzen konnte, um mich mit irgendwelchen Telefonanlagen zu verbinden. Sei das jetzt die heimische Fritzbox oder irgendwas im Unternehmen oder sonstige Asterix und sonstige Server. CSIP Simple unterstützt allerdings die ZRTP und steht komplett unter GPL. Das heißt also, ich kann da in das Ding reingucken. Das ist nicht von irgendeiner Firma, von irgendeinem Unternehmen geschrieben, wie zum Beispiel die Fritzbox-App, sondern es ist Open Source. Des Weiteren wird eben über ZRTP die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Telefonie sichergestellt. Und das Schöne ist, das Ding ist sehr, sehr einfach zu installieren. Und man kann natürlich dann die Hardware, die man im Handy oder Tablet hat, ausnutzen. Also bei einem Laptop müsste ich dann, oder beim Computer muss ich halt ein Mikrofon, eine Webcam haben und irgendwie Kopfhörer und Lautsprecher. Das ist alles in einem Telefon, in einem Smartphone ist das schon eingebaut oder in einem Tablet. Ich installiere das dort ganz normal als App und kann dann darüber telefonieren. Ich selbst habe es nur über WLAN benutzt, weil ich keinen LTE-Vertrag habe. Es geht aber auch über LTE und andere Verbindungen, sofern die Datenbandbreite ausreichend ist. Also man könnte auch mit Clients Verbindungen über Edge und GSM realisieren, wobei das dann wahrscheinlich von der Sprachqualität her extrem schlecht wäre. Das Ganze ist auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber es ist von der Anwendung her, also im App Store, wenn man ein Android-Gerät hat, relativ einfach. Man installiert das, sucht da gibt da seine Kontodaten ein, also die den Ostel-Account und das Passwort. Und das ist alles schon vorkonfiguriert, Ostel. Das heißt, also ich gebe das ein, Sache erledigt und dann bin ich online. Und dann muss ich nur einstellen, möchte ich ständig online sein, darf ich mich über WLAN verbinden, darf ich GPS, UMTS und so weiter nutzen. Also wer jetzt eine Datenflatrate hat, kann dann einstellen, ob der Client eben online geht, wenn man UMTS verfügbar hat. Ja, weil man da ja auch aus finanziellen Gründen darauf achten sollte, dass das nicht eben ständig online ist. Ein weiterer Client ist Jitsi, das ist bulgarisch für Kabel und das ist eigentlich ein Client, der ursprünglich gedacht war für Instant Messaging. Also da hat man so den klassischen XMPP-Account gehabt, also Jabber, ICQ, Google Chat, Facebook Chat und so weiter. Allerdings gibt es dort inzwischen auch eine Implementierung, die Voice over IP SIP mit ZRTP ermöglicht. Das heißt also, ich kann dort im Messenger auch Internettelefonie betreiben. Der Client selber läuft in Windows, Linux, Mac OS X und FreeBSD. Er ist Java-basiert, er sollte eigentlich auch auf anderen Betriebssystemen laufen. Ich habe es allerdings nicht getestet. Und eine Android-Portierung ist in Entwicklung. Das Schöne an Jitsi ist, dass ich damit Telefonkonferenzen ermöglichen kann. Das haben wir also auch schon mal getestet. Wir haben mit 5 Leuten mal online und haben da einfach mal so spaßeshalber eine Telefonkonferenz durchgeführt. Da kann ich dann auch die Webcam freischalten. Ich kann dann auch mal meinen Desktop übertragen lassen. Also man kann da richtig schön solche Telefonkonferenzen machen, also auch irgendwie Webinare oder so, zumindest im kleinen Rahmen abhalten. Des Weiteren sind andere Messenger ebenfalls integriert. Ich kann also dann beispielsweise auch Jabber nutzen, um eben zu telefonieren und parallel über Jabber irgendwelche Dateien zu übertragen oder irgendwas anderes mit Jabber zu machen oder eben Google, Facebook und sonstigen Dinger. Allerdings ist Jitsi extrem ressourcenhungrig. Also ich habe hier ein 4 Jahre altes ThinkPad X201 mit 8 GB RAM und da hat es doch manchmal ganz schön gehakt. Also das liegt wahrscheinlich an der Java-Implementierung. Da war ich natürlich mit meinem uralten Android-Telefon und CSIP Simple fürs reine Telefonieren besser bedient, weil hier dann eben der Rechner doch arg gestockt hat und es nicht so angenehm war. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Konfiguration lag, an meiner Java-VM oder sonst irgendwie. Auf alle Fälle war ich jetzt nicht so glücklich mit Jitsi. Und es ist auch von der Konfiguration her dann, ich sag mal, für einen unerfahrenen Endanwender natürlich relativ komplex, das Ganze einzurichten. Da ist eben so ein Android-App oder eine iOS-App eben wesentlich einfacher zu nutzen. Es gibt noch weitere Clients, also wer auf die OSTN-Seite geht, kriegt Clients aufgelistet. Es gibt auch auf Wikipedia diverse Einträge, beispielsweise Linphone. Das ist eine etwas ältere schon Linux-Implementierung für Voice-over-IP-Telefonie. Gibt es inzwischen auch Portierungen auf Windows, Android, iOS und OS X. Von der Funktionalität her bietet das nichts mehr, als CSIP Simple oder Jitsi auch tun würde. Twinkle gibt es noch, das ist dann eben noch eine weitere Implementierung für VoIP und ZRTP, das dann relativ hübsch aussieht, also es basiert auf den Qt-Bibliotheken. Das heißt, wenn ich das installiere, kriege ich den ganzen Qt-Campel hinterher installiert. Muss man jetzt für eine Telefonieanwendung eigentlich nicht unbedingt haben. Ist also auch da wieder relativ ressourcenhungrig. Aber wenn ich Qt-E drauf habe, weil ich KDE nutze oder sowas, ja gut, dann kann man das halt auch installieren. Signal ist eine App für iOS, sprich die Apple-Telefone. Das kann auch Voice-over-IP und bietet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auch die Möglichkeit, über diesen Kanal SMS zu übertragen. Also verschlüsselte, gesicherte Textnachrichten. Ja. Die sind alle ZRTP. Also die unterstützen alle verschlüsselt. Nee, doch, das kann's. Ja, und Redphone ist dann für Android eine App, die da von Open Systems, glaube ich, mitentwickelt wurde. Also da steckt ein Unternehmen hinter, das auf Android läuft und auch nochmal expliziten Wert auf Perfect Forward Secrecy legt. Wobei das ja eigentlich im Diffie-Hellman-Schlüssel-Austauschverfahren schon sichergestellt sein sollte für jede Session, wenn es denn korrekt gemacht wird. Wer mal nach Clients suchen möchte, also ich bin, wie gesagt, jetzt, ich habe so ein altes Android-Telefon mal geerbt, ich selber renne eigentlich mit einem Nokia-Tastentelefon rum. Ich bin kein Fan von Smartphones, aber ich habe halt so ein altes Android geerbt und habe das dann für mein als Voice-over-IP-Endgerät quasi genutzt und habe dann da CSIP Simple draufgehauen. Das ist also der Client, der mir am besten gefallen hat und der auch am einfachsten einzurichten war. Wer sich nicht sicher ist, welchen Client er nutzen möchte oder wer generell mal einen Überblick haben möchte, wie sicher denn eigentlich die ganzen Chat- und Übertragungsprotokolle sind, der kann mal auf die Seite der EFF gehen, der Electronic Frontier Foundation, Secure Messaging Scorecard. Die haben also dort einfach eine Tabelle aufgestellt und haben verschiedene Protokolle und Messenger mal getestet. Und zwar unter anderem eben auf die Frage Transportverschlüsselung, so verschlüsselt, dass der Provider nicht mitlesen kann, also auch WhatsApp, bietet ja jetzt Verschlüsselung, allerdings läuft die über die zentralen WhatsApp-Server. Das heißt also, WhatsApp kann, wenn es möchte, in die Verschlüsselung reingucken. Und damit natürlich auch ein Angreifer bei WhatsApp oder ein Geheimdienst, der WhatsApp unter Druck setzt. kann man die Kontaktidentitäten verifizieren. Forward Secrecy, also ist meine Kommunikation gesichert, wenn die Daten mitgeschnitten werden und später ausgewertet werden. Gibt es ein Independent Review, also kann da jemand reingucken, sprich ist es Open Source? Ist das Design entsprechend dokumentiert und gab es dort entsprechende Code Audits? Und da sind also die Open Source Varianten CSF-Simple und Co. relativ weit vorne dabei. Und da wird eben auch geguckt in den, was weiß ich, Google Talk und Facebook Chat und was es da noch so an anderen Dingern gibt. Und es ist nicht überraschend, dass die einzigen, die sehr viele grüne Kreuze haben, also grüne Häkchen haben, weil sie gut sind, das sind in der Regel dann die Open Source Implementierungen. Ja, weil eben gerade die kommerziellen kein Code Review zulassen und man nicht dort reingucken kann. Insofern weiß halt auch niemand, was da passiert. Ja, dann komme ich langsam zum Fazit. Was es natürlich gibt, ist diese beschriebene Angriffsmöglichkeit im ersten Schlüsselaustausch. Das sollte uns momentan noch keine Bauchschmerzen bereiten, könnte aber mal in Zukunft durchaus relevant werden. Es gibt diese sogenannte Short String Authentication, also dass sich da die Kommunikationspartner gegenseitig da Teile aus dem Fingerabdruck vorlesen. Das kann man vielleicht mal ändern, also es gibt schon Diskussionen auf den Mailinglisten, ob man nicht wie bei PGP oder Java einfach mal so einen klassischen Fingerabdruck erzeugt mit SHA 512 oder so und dann eben wie bei PGP dafür sorgt, dass man dann diesen Fingerabdruck irgendwie anderweitig kundtut. Sei das jetzt auf der eigenen Webseite oder indem man den einfach per PGP-verschlüsselter E-Mail mal irgendwo hinschickt oder so. Was ich machen kann, ich kann den Server angreifen, sodass durch eine DDoS-Attacke keine Telefonate mehr möglich sind. Wenn ich mich in den Server reinhacke und dort Rootrechte bekomme, dann kann ich sehen, wer wann wo wie mit wem telefoniert, aber ich kann zumindest die Daten nicht manipulieren. Also es ist eigentlich nicht notwendig. Wir hatten halt ein Szenario bei einem Kunden von uns, der überlegt hat, einen eigenen Server aufzusetzen. Das ist momentan noch relativ fricklich. Also man findet bei OSCN auch ein Wiki, da kann man sich die entsprechende Software dann angucken. Das muss man allerdings noch alles so relativ von Hand kompilieren und von Hand einrichten. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie mit einem apt-get-install oder einem Setup-exe mir da so einen eigenen Server zusammenbastel. Und wir haben dann auch festgestellt, dass es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, weil wenn wir einen eigenen Server hinstellen und uns irgendein Dienst oder Konkurrent angreifen möchte, also den Kunden dort angreifen möchte, dann kann er natürlich auch dessen Server wesentlich einfacher abschießen, weil der kleiner dimensioniert ist als der von OSTN. Das heißt, wir kamen damals zu dem Schluss, momentan ist OSTN bzw. ostl.co eigentlich auch für die Anwender dort nutzbar, weil ja die Verschlüsselung Ende zu Ende über den Client realisiert wird. Die Clients sind relativ einfach zu bedienen, relativ einfach einzurichten. Also im Notfall macht das halt der Admin oder man erklärt es der Verwandtschaft, wie es geht. Und es gibt eigentlich hinreichende Sicherheit für nahezu alle Szenarien. Also was natürlich hier noch fehlt, ist Anonymisierung, dass ich da irgendwie off the record habe, dass ich nicht weiß, wer mit wem telefoniert. Aber ob das dann so einfach implementierbar wäre in Voice-over-IP-Lösungen, ist natürlich eine ganz andere Frage, weil das ja anders gehandhabt werden muss als bei einem Text-Messenger wie XMPP. Ja, Sicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt also, ich bin da auch nicht von irgendeinem Hersteller abhängig, wie dann das bei BlackBerry und Saudi-Arabien der Fall war. Problematisch ist allerdings, wie sieht die Implementierung aus? Ja, da sollte man eben gucken, dass man irgendeinen Client nimmt, der auch groß ist und der auch mal reviewed wird und da, den ich irgendwie jetzt, ich sag mal, ein Student irgendwie mal so nachmittags zusammenhäkelt und dann wird er irgendwie wochenlang nicht mehr gepflegt oder ähnliches. Da muss man aufpassen. Nächster Punkt ist natürlich, ist das Betriebssystem vertrauenswürdig? Also auch wenn ich mir CSIP Simple jetzt auf ein Android-Tablet haue oder Smartphone, ist ja immer noch die Gefahr, dass ich da mir irgendwie einen Trojaner einfange. Also wenn ich auch ein Linux oder Windows als Endgerät nehme, kann ich da immer noch einen Trojaner drauf haben. Und der ist natürlich dann in der Lage, wenn er entsprechende Rootrechte hat, meine Daten mitzuschneiden und hebelt dann eben die Verschlüsselung der Clients aus. Bei Google in Android, da weiß man nicht so richtig, was die machen. Die könnten natürlich auch aus der Ferne dann mein Mikrofon mitschneiden und das dann auf ihren Servern speichern, unverschlüsselt, sodass eben da auch CSIP Simple ausgehebelt wird. Ein weiterer Punkt, der durchaus problematisch sein kann, ist eine variable Bitrate. Wenn also der Client die Umwandlung in diesen Audio-Codec variabel gestaltet. Und dann kann man nämlich unter Umständen schauen, wie viel Datenraten oder welche Datenmenge übertragen. Das heißt also, wenn ich so einen Mitschnitt mache als Man in the Middle, dann sehe ich zwar nicht, kann ich zwar nicht sehen, was da verschlüsselt gesprochen wird, aber ich kann Rückschlüsse schließen auf die Datenmenge. Und wenn ich dann weiß, dass da bestimmte Codecs verwendet werden, das wird ja ausgehandelt zwischen den beiden Endgeräten, wer welches Codec unterstützt, dann kann ich unter Umständen, wenn ich Sprachsamples von einer Person habe, und das hat natürlich zum Beispiel Siri bzw. Wolfram Alpha, die Siri betreiben, die haben Sprachsamples, die können dann unter Umständen rauskriegen, was da gesprochen wird, weil die über die Bitrate darauf zurückschließen können, was da für eine Datenmenge rübergeht und dann eben Sprachsamples generieren könnten, die dieser Bitrate entsprechen. Das heißt also, da sind dann relativ aufwendige Attacken möglich. Da haben wir überlegt, wenn wir sowas machen wollten oder uns dagegen schützen wollten, gibt es zum einen im RFC Hinweise, wie man das zu machen hat, indem man beispielsweise bei der Übertragung eben noch Zufallsdaten mit ranhängt, randomisiert, sodass eben die variable Bitrate nicht immer vorhersagbar ist. Und zum anderen könnte man dann, wenn man dagegen oder davor Angst hat, zum einen eine feste Bitrate einstellen, ein Hintergrundgeräusch oder Rauschen mit einspeisen. Oder wenn man ganz paranoid ist, halt wirklich einen eigenen Server aufbauen, dann von beiden Kunden, also Alice und Bob, ein VPN auf diesen Server auftun, sodass also diese ganze Verschlüsselung, also nochmal eine Verschlüsselungstunnel drumkommt und dann durch das VPN noch irgendwie Zufallsdaten durchjagen. Also sei das jetzt ein cat-defu-random oder sonst irgendwie. Aber das ist dann wirklich schon ein Angriffsszenario, das wahrscheinlich die NSA nicht mal brauchen würde oder das man nicht mal braucht, die NSA abzuschrecken. Ob es die meisten sind, weiß ich nicht, aber es gibt halt welche mit Fixer und welche mit Variabler. Ist wahrscheinlich auch einfach zu implementieren, das fix zu halten. Insofern hat man dieses Problem hier wirklich nur, wenn man variable Bitrate hat. Aber es gibt einen eigenen RFC für den Fall und es gibt dort auch Gegenmaßnahmen, eben durch Padding und sonstige Dinge. Ja. Gute Frage. Bei SIP eigentlich direkt, ja. Ich würde nur. Machen wir mal Fragen jetzt, also Rest zum Schluss. Ich bin gleich durch mit den Folien. Ja. Moment. Ja. Wie gesagt, ich habe noch zwei oder drei Folien. Wer sich da noch ein bisschen einlesen möchte, wir haben uns im Journal, URL ist da oben angegeben, ein paar Veröffentlichungen zu dem Thema. Von Jens Kubizil ist ja auch bekannt, Anonymität im Internet. Der hat nochmal da die Grundlagen gelegt. Von mir dieser Artikel zur Funktionsweise von Schadsoftware. Da gab es auch mal hier den Vortrag mit selben Titel. Da gibt es also auch irgendwo einen Videomitschnitt und ich glaube sogar einen Tagungsbandbeitrag. Wer sich mit GSM mal etwas näher auseinandersetzen möchte und den Schweinereien, die da diverse Geheimdienste bei der Implementierung von Algorithmen betrieben haben, dem sei der Artikel von Michael Kafka und René Pfeiffer ans Herz gelegt, Angriffe und Verteidigungsstrategien für vertrauliche Kommunikation über Funkdienste. Die haben da mal eine Schulung für das österreichische Bundesheer gehalten und haben da mal so ein bisschen aufgelistet, was es da auch für Möglichkeiten gibt. Also wie einfach man stellenweise GSM-Handys angreifen kann und mitschneiden kann. Beziehungsweise es gibt halt verschiedene Algorithmen, die dort eingesetzt werden, A5, 0 bis 4. Und A5.0 ist zum Beispiel eben ohne Verschlüsselung. Ne? Und die Basisstation kann dem Handy sagen, wir machen jetzt keine Verschlüsselung. Und wenn also da ein Geheimdienst möchte, dass ein Kunde eines bestimmten Providers eben keine Verschlüsselung mehr bekommt, dann setzt der Provider das so um. Und dann zwei Artikel, die sind vielleicht auch für die interessant, die in dem vorigen Vortrag waren. Ein Kumpel von mir hat mal, als der entwickelt für Android diverse Programmierchen und hat da mal geguckt, unter anderem, wurden in Android die SSL, in den SSL-Bibliotheken wurde downgegradet von AES 256 SAA auf RC4 MD5. Das heißt also, wir haben da eine Kryptografie gehabt, die wurde dann, also alle Apps, die auf die Android-Bibliotheken zugegriffen haben, haben zwar Kryptografie verwendet, aber solche, die man, ich sag mal, mit Papier und Bleistift schon fast knacken kann. Ne? Und das ist eine längere Zeit gelaufen. Und da ist man dann eben wieder den Android-Leuten oder dem Android ausgeliefert, ne? Wenn dann nämlich der Client auf diese Bibliotheken zurückgreift, dann haben wir da im Prinzip die Arschkarte gezogen. Und jetzt eben neuer Artikel, da das Ganze nochmal mit Java SSL Sockets, How Bad APIs Compromise Security, ist auch ein sehr interessanter Artikel, also da ist Java auch nicht gerade wirklich besser. Und er hat dann auch mal geguckt, welche Apps da jetzt betroffen waren und wieso. Ja, ansonsten, wer sich dafür interessiert, ich führe derzeit für die E-Business Lotsen, das ist so ein BMWi-Projekt, ein sogenanntes Webinar durch, das heißt also montags 19 Uhr, wird da so ein bisschen gestreamt. Das soll wohl angeblich auch mit Firefox unter Linux funktionieren, dass man sich das angucken kann. Ich muss leider immer Windows benutzen zum Streamen, also zum Casten. Da gibt es diverse Termine. Das Ganze ist kostenlos, frei und online. Also man muss sich da lediglich irgendwie mit einer E-Mail-Adresse registrieren, kriegt dann so ein Passwort zugeschickt, kann das nutzen. Das dient auch dazu, dass man eben dann dem BMWi gegenüber rechtfertigen kann, dass da Leute auch wirklich zugucken. Weil die müssen das finanzieren und halt die nächsten Termine jetzt am Montag Open Source, Linux, Postgres, LibreOffice. Zielgruppe sind natürlich KMUs. Dann am 30.03. einen sicheren Laptop mit Ubuntu einrichten. Da geht es darum, wie ich relativ einfach mal einen Laptop einrichten kann, der Festplattenverschlüsselung hat und ähnliches. 13.04. einbrechen wie die Hacker. Ich habe ja hier mal einen Vortrag gehalten zum Thema Metasploit. Das ist im Prinzip derselbe. Und dann am 20.04. der Vortrag hier nochmal. Und danach am 20.05. Mitarbeiter für IT-Sicherheit sensibilisieren. Da wird es wahrscheinlich noch weitere Veranstaltungen geben. Also wer das gucken will, einfach mal nach E-Business Lots in Mitteldeutschland suchen. Da kommt dann so eine elendlange URL auf. Die haben eine Veranstaltungsliste. Das ist alles kostenlos, offen und frei. So, und dann zum Schluss meine Kontaktdaten. Wer möchte, kann mich natürlich gerne kontaktieren. Webseite sicherheitsforschung-magdeburg.de, meine E-Mail-Adresse. Die Journalseite, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es diverse Vortragsmitschnitte von Vorträgen, die ich hier gehalten habe, die ich anderswo gehalten habe, von Konferenzen wie der DeepSec, die sind dann auf Englisch. Ich habe einen Twitter-Account, da werde ich aber nur Veranstaltungen ankündigen, also es gibt da keine Fotos von meinem Mittagessen, da braucht keine Angst vor haben. Bei Xing bin ich auch. Und wer mich denn jetzt über ostel.com anrufen möchte, sofern ich das Ding mal einhabe, ich hasse es nämlich zu telefonieren, das ist dann mein Benutzer-Account auf ostel.co. Das heißt also, das wäre dann meine Telefonnummer, über die ich erreichbar wäre. Und wer mir jetzt noch traut, kann auch gerne hier den QR-Code abfotografieren, um die Visitenkartendaten zu bekommen.
Vielen Dank.
Ja, das war's von mir und dann können wir jetzt, glaube ich, noch Fragerunde machen.
Beginnen wir die offizielle Fragerunde. Da war ja hinten die erste Frage. Herr Voss.
Ja, Konrad Peckert. Ja, es ist eine feine Sache, den Sprachkanal zu verschlüsseln, aber das wirklich Gefährliche sind ja die Metadaten, wofür sich auch Geheimdienste interessieren. Hm? Also wer telefoniert mit wem? Und hier, da hat man, glaube ich, mit allen serverbasierten Systemen ein bisschen schlechte Karten. Hier, hast du dich mal mit Tox beschäftigt?
Mit was?
Also, mit Tox. Tox ist ein System, das kommt ohne Server aus. Das funktioniert an aller BitTorrent, hat also eine Distributed Hash Table und findet seinen Partner über ja direkt im durch eben mal das die Tables halt vorhanden sind. Funktioniert erstaunlich gut, dann kann man auch telefonieren und hier und Videoübertragung machen. Habt ihr euch damit mal beschäftigt?
Nee, noch nicht. Also ich hatte mich mal mit so off the record und Text Nachrichten befasst. Also da gibt es ja diverse Implementierungen von aber für Telefonie bisher noch nicht reingeschaut, weil ich auch nicht weiß, ob das überhaupt momentan sinnvoll implementierbar ist.
Ja, auf the record läuft über zum Beispiel einen XMPP-Kanal, also Jabber. Also das sehe ich trotzdem noch, dass Alice mit Bob gechattet hat. Man sieht halt nicht mehr was.
Also wenn die NSA angreift. Es gibt aber auch Überlegungen, dass man dann irgendwie Kanäle zwischen verschiedensten IP-Adressen aufbaut und dann da auch Padding-Daten reinschmeißt, sodass man nur sieht, dass quasi jeder, der da drin ist in dem Netzwerk, dieselbe Datenmenge hin und her schiebt. Da gibt es Implementierung für so ein Chat-Protokoll. Frag mich jetzt bloß nicht nach dem Namen, das haben wir uns mal angeschaut. Aber das ist, also da ist die Idee, ich schütze mich gegen den Blick von oben durch die NSA, indem ich, sagen wir mal, 50 Leute im Netz habe. Und zwischen wahllos ausgesuchten Leuten wird eine Verbindung aufgebaut, sodass man dann von außen nur noch sieht, dass 25 Leute mit 25 Leuten jeweils 10 Megabyte ausgetauscht haben. Ich dann aber nicht mehr weiß, waren das jetzt die 10 Megabyte Telefoniedaten oder Chatdaten oder waren das einfach Zufallsdaten? Das wäre ein theoretischer Ansatz, um dann auch gegen die NSA vorzugehen. Aber sowas zu implementieren wäre, glaube ich, für Voice over IP... Also es gibt Chat-Clients, die sowas schon experimentell machen. Ich glaube, da ist in Wien irgendwas zugange, im Metalab, haben da ein paar Leute mal rumgefummelt. Und,
ja, ich wollte noch kurz ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast. Also das wäre Bitmessage, ja, was es dann macht. Also da sendet man die Daten dann eben einfach an alle, die auch Bitmessage haben. Und dann gibt es eben überhaupt keinen Empfänger. Und der Empfänger selbst kann die Daten dann nur dadurch für sich zuordnen, weil er der Einzige ist, der den Schlüssel zum Entschlüsseln hat.
Genau, also man schickt die Daten an alle und dann...
Ja, das funktioniert auch eigentlich sehr gut, aber eben nur für Text, weil für konstante Datenübertragung, wie für Telefonieren erforderlich ist, muss man dann eben extrem viele Daten an alle senden und dazu sind die Leistungen einfach noch nicht groß genug, das dann zu entschlüsseln.
Genau so, ja. Also theoretische Modelle gibt es da.
Weitere Fragen? Ja, stehe ich. Moment.
Hättest du irgendeine Quelle, wo ich nachschauen kann, irgendein How-To, wie ich das vielleicht auf einen Asterix oder auf einen anderen ZIP-Server aufsetzen kann?
Einen eigenen Server, oder?
Ja.
Bei OSTN selber ist das beschrieben. Also da gibt es direkt eine Webseite, wie betreibe ich meinen eigenen Server? da kann man auch dann die entsprechenden Bibliotheken entweder übers Betriebssystem installieren lassen oder halt, also bei, ich glaube, bei Ubuntu sind die ZRTP-Dinger mit dabei. Ja, wenn man das machen möchte, kann man das da nachlesen.
Okay, alles klar.
Also wie gesagt, wir haben es probiert und dachten, naja, das ist den Aufwand nicht wert, insofern haben wir es dann sein lassen. Weil der Kunde das dann auch nicht zahlen wollte.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, du hast ja am Anfang mal erzählt, dass es ein Punkt, der also auch wichtig wäre, dass man mit unbekannten Leuten telefonieren kann und verifizieren kann, dass man tatsächlich mit den Menschen redet, mit denen man reden möchte. Mhm. Das kann man ja eigentlich doch nach meinem Verständnis nur machen, wenn man Zertifikate hat, sodass man halt prüfen kann, der kennt ein bestimmtes Geheimnis, folglich muss er halt diese Person sein. Da hast du ja jetzt aber, wenn ich nicht irgendwas verpasst habe, nichts zu gesagt. Oder gibt es da jetzt doch noch irgendeine Erweiterung, um halt auch solche Authentifizierung, dass ein bestimmter Mensch tatsächlich mit mir redet, durchgeführt werden kann?
Also das wird in den Standards so beschrieben oder sichergestellt durch den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und diese Short-String-Authentication. Das heißt also, beim ersten Verbinden von Alice und Bob generieren beide Clients ein gemeinsam geteiltes Geheimnis und davon wird dann eben ein Hash gebildet, also ein Fingerabdruck. Und das wird dann so dargestellt, dass mir eben oder Alice werden vier Wörter angezeigt, die liest sie am Telefon vor und Bob vergleicht das, was sie vorliest, mit dem, was sein Client anzeigt. Ich bin damit auch nicht glücklich. Also mir wäre eine Lösung aller, wir haben einen Fingerprint wie bei PGP oder so, auch lieber. Ist aber im Protokoll ist es nicht drin. Es gibt aber momentan die Diskussion, sowas zu implementieren. Also weil ich dann auch sagen kann auf meiner Webseite, das ist mein Account, das ist mein Fingerabdruck. Oder auf die Visitenkarte drucken oder so.
Also das eben mit dem Vorlesen hilft in dem Moment, wo ich die Person schon kenne.
Ja.
Aber wenn es darum geht, eine Person zu identifizieren, die ich noch nicht kenne, dann versagt das. Dann
braucht man
ein anderes System.
Da bin ich auch nicht gerade glücklich mit. Also da hätte man eigentlich, und dadurch, dass das ja Phil Zimmerman entwickelt hat, weiß der ja, wie es geht, hätte man auch so Fingerabdruck à la PGP oder ähnliches machen können. Dass ich das dann auf meine Webseite stelle oder sonst irgendwie. Also ich bin da auch nicht happy mit. Und ich bin nicht der Einzige.
Ja. Vielen Dank.
Ja.
Und damit sind wir dann wirklich 2015, Linux-Tage am Ende. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg. Hoffe, dass wir alle im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, bis dahin.